da waren viele Momente, wo ich auch gemerkt habe, dass ich jetzt wirklich da der Verantwortungsträger bin, dass ich derjenige bin, der, wenn da schief gehen sollte, dafür haftbar gemacht wird. Und das ist natürlich auch eine ganz neue Erfahrung.
Hallo und herzlich willkommen bei Gerdin, eurem Podcast für einen guten Einstieg in die Berufswelt. Ich bin Ella und ich sitze hier heute mit Yannick Koch, einem Rechtsanwalt in der Kanzlei Althoff Arbeitsrecht. Herr Yannick, möchtest du dich mal vorstellen?
Hallo Ella, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie Ella schon einleitend gesagt hat, mein Name ist Yannick Koch. Ich bin seit jetzt knapp 2,5 Jahren zugelassener Anwalt. Bin gerade im Bereich des Arbeitsrechts tätig in der Kanzlei Althoff Arbeitsrecht. War zuvor in der Kanzlei, die wirtschaftlich ausgerichtet war, insbesondere im Insolvenzrecht tätig. Habe dann nach meinem Abitur, wenn ich da mal mit anfange, in Wermelskirchen das Studium in Köln begonnen, der Rechtswissenschaften, und habe danach mein erstes Staatsexamen in Köln auch abgelegt am Oberlandesgericht und danach mein zweites Staatsexamen am Landgericht Wuppertal durchlaufen und dann mein zweites Staatsexamen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf vollzogen.
Nicht schlecht, das sind eine ganze Menge Stationen.
Ja, das hält sich in Grenzen, das hört sich jetzt so hochtrabend an, ist aber alles halb so wild.
Ja, man hat ja auch eine Menge Zeit dafür.
So sieht's aus.
Ja, genau. Und der Yannick möchte uns heute ein bisschen was über die grundsätzlichen Pflichten und Rechte und Pflichten eines Azubis erzählen. Denn wie ihr schon gehört habt, ist Yannick in einer Kanzlei für Arbeitsrecht tätig. Yannick, wie sieht es denn aus? Haben Azubis grundsätzlich bestimmte Pflichten, die, weiß ich nicht, gesetzlich festgelegt sind? Sachen, die sie auf jeden Fall machen müssen, sollen, können?
Ja, also maßgebliches Gesetz, das hier für die Azubis relevant ist, das sogenannte Berufsbildungsgesetz. Das hat eigentlich so die maßgeblichen Vorschriften, die für die Auszubildenden relevant sind. Das sind natürlich nicht nur Rechte, sondern auch Verpflichtungen. Eine weitere Quelle, aus der sich natürlich die Verpflichtungen und Rechte des einzelnen Azubis ergeben, sind dann der Ausbildungsvertrag und der dem zugrunde liegende Ausbildungsrahmenplan. Daraus ergibt sich eigentlich relativ detailliert, wie im Einzelnen die Ausbildung vonstatten gehen soll und was es auch für Rechte und Pflichten gibt.
Ja. Gehen wir doch mal direkt vom Worst-Case-Szenario aus. Man kommt überhaupt nicht in seiner Ausbildungsstätte klar, weil zum Beispiel immer nur blöde Aufgaben kommen. Man soll Brötchen holen, man soll Kaffee kochen. Muss man sich das gefallen lassen? Ich meine, das ist ja eigentlich nicht der Sinn einer Ausbildung.
Nein, absolut. Da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu. Das soll natürlich nicht der Regelfall sein. Kommt wahrscheinlich gerade heute auch nicht mehr allzu häufig vor. Das heißt nicht, dass es überhaupt nicht mehr vorkommt und dass es auch in jeder Hinsicht jetzt verwerflich wäre. Wenn es natürlich Überhand gewinnt, dann muss man dem auch einen Riegel vorbeugen. Wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man natürlich zunächst einmal das Gespräch mit der Ausbildungsstätte selbst suchen, dort mit dem Ansprechpartner, gegebenenfalls ist das dann der Chef, und ihn darauf aufmerksam machen, dass der Auszubildende grundsätzlich nur solche Tätigkeiten vollbringen muss, die auch dazu geeignet sind, das Ausbildungsziel zu erreichen. Ja, also das muss das Ganze fördern können. Das ist das Kaffee kochen, das Brötchen holen, Einkäufe besorgen für den Chef, Felgen reinigen natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, also wenn man dann mal einmal für den Chef Kaffee kochen soll oder auch für die Mitarbeiter, dann dient das natürlich auch, sich einfach da mal in die Belegschaft einzugliedern, und Klar. Ist auch einfach ein Stück weit kollegial. Das darf natürlich nicht Überhand gewinnen und darf nicht den Ausbildungszweck und das Ausbildungsziel gefährden.
Ja, klar. Und sagen wir mal, man hat da jetzt ganz viel Geduld gehabt und man hat auch versucht, mit dem Chef zu reden, und es hat irgendwie alles nicht so ganz geklappt. Wo kann man denn noch hin, wenn man so Probleme hat? Wen kann man ansprechen?
Ja, also das kann natürlich sein, dass das beim Chef dann auf taube Ohren stoßt. Ist natürlich dann traurig, wenn das der Fall ist, weil das sollte ihn eigentlich schon zum Einlenken motivieren. Wenn er nichtsdestoweniger bei seiner Haltung bleibt und den Azubis weiterhin reine Handlangerarbeit machen lässt, dann steht es dem Auszubildenden in erster Linie erstmal zur Seite, dass er ein Ansprechpartner bei der zuständigen, in Anführungszeichen, Überwachungsinstanz für die Berufsausbildung hat. Das ist dann Ansprechpartner je nach Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer, bei der Handwerkskammer, für Rechtsanwaltsfachangestellte in der Ausbildung, auch bei der Rechtsanwaltskammer, ja. Da hat man immer einen Ansprechpartner und den kann man dann auch konsultieren. Da lohnt sich meistens einfach schon ein Blick auf die jeweilige Homepage. Die leiten und navigieren einen dann so ein bisschen da durch und dann stößt man eigentlich auch recht schnell auf einen Ansprechpartner und ansonsten einfach durch die Zentrale vermitteln lassen, wer denn da der Ansprechpartner ist. Diese Ansprechpartner, die einen da zur Seite stehen, die haben natürlich gewisse Einwirkungsmöglichkeiten auf den Ausbildungsbetrieb. Sollte auch das nicht fruchten oder man auch alternativ noch einen anderen Weg gehen wollen, dann kann man auch beispielsweise mal die Lehrer in der Berufsschule ansprechen, die gegebenenfalls noch über Kontakte verfügen und zu denen ja auch meistens ein vertrauensvolles Verhältnis besteht, dass die einem da vielleicht wertvolle Tipps geben können oder auch da selber den Stein ins Rollen bringen können und vielleicht auch ein Stück weit vermitteln können. Ja, aber primär ist es erstmal der Ansprechpartner bei der zuständigen Stelle, dann eben IHK, HWK oder sonst was. Ja.
Verstehe. Ein großer Grund, warum viele Ausbildungen in die Ausbildung gehen wollen und das toll finden, ist natürlich auch, dass man sein erstes eigenes Geld verdient. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es eine Art Mindestlohn für Azubis, also ein bestimmtes Gehalt, was die gezahlt kriegen müssen?
Ja, das ist natürlich die Frage, die jedem unter den Nägeln brennt. So rum.
Genau.
Das interessiert natürlich erstmal am meisten, ob man auch mit dem Einkommen, was man gegebenenfalls schon in der Ausbildung generiert, dann auch schon auf einigen Beinen stehen kann. Ne? Weil häufig geht mit dem Beginn der Ausbildung auch die erste Wohnung einher. Und das kostet natürlich alles Geld. Von daher ist die Frage natürlich sehr interessant. Und tatsächlich gibt es im Berufsbildungsgesetz einen Paragraphen, das ist der Paragraph 17, der dazu auch was sagt und eine Art Mindestlohn, jetzt wirklich ganz untechnisch gesprochen, normiert. Ja, ist da ausdrücklich benannt, ist derzeit bei 550 Euro, steigt aber auch weiter an. Ja, das heißt, mit voranschreitender Ausbildung erhöht sich auch das Gehalt. Der Paragraph 17 normiert darüber hinaus aber auch einen allgemeinen Grundsatz und der lautet, dass das Ausbildungsgehalt angemessen sein soll. Gut, was ist jetzt angemessen? Darüber lässt sich trefflich streiten und würde man im Zweifel auch. Aber das bedeutet, dass natürlich über diesem in Anführungszeichen Mindestlohn natürlich auch höhere Ausbildungsentgelte gezahlt werden können und auch tatsächlich in der Realität gezahlt werden. Nur was tatsächlich nicht passieren darf, ist, dass man diesen Mindestlohn unterschreitet. Hier gibt es eine einzige Ausnahme, wo ein solcher Mindestlohn doch unterschritten werden dürfte. Und das ist der Fall, wenn ein entsprechender Tarifvertrag im Ausbildungsbetrieb besteht und der eben so solch ein Vorgehen vorsieht. Das ist aber wirklich der absolute Regelfall und ich glaube, das kommt nicht wirklich häufig vor. Also darauf wird wahrscheinlich keiner von deinen Zuhörern stoßen.
Hoffentlich nicht.
Nein, gehen wir mal nicht von aus.
Das hört sich hart an. wir haben vorhin auch schon was von der Berufsschule gehört. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil in der Ausbildung. Hat man denn da irgendwie ein Mitspracherecht, wo man gerade hingeht, oder gibt's da eine Regel, wo man landet?
Ja, ist natürlich auch ein spannendes Thema. Man möchte natürlich auch ganz gern kurze Wegstrecken haben. Das liegt aber auch im Sinne des Ausbildungsbetriebs, dass jemand die Berufsschule besucht, die natürlich auch nahe liegt. Früher war es so, dass sich tatsächlich die Berufsschulwahl nach der regionalen Zugehörigkeit der Ausbildungsstätte bestimmt hat. Das heißt, wenn eine Ausbildungsstätte in dem regionalen Bereich einer bestimmten Berufsschule lag, dann musste man dort auch zur Berufsschule gehen. Das war der Grundsatz. Das hat sich heute aber geändert. Heute geht die freie Berufsschulwahl effektiv hat das jetzt wirklich keine große Änderung herbeigeführt, weil rein praktisch läuft es so ab. Wenn jetzt einer deiner Zuhörer einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet, dann nimmt der Ausbilder das zum Anlass, den Auszubildenden bei einer Berufsschule anzumelden. Ja, also das macht eigentlich immer der Arbeitgeber, der auszubildende Betrieb dann. So, und der Ausbilder hat eine Liste an Schulen, die in Betracht kommen für die einzelnen Jobs, und da wird er den Auszubildenden anmelden. Wenn ich jetzt als Azubi einen bestimmten Wunsch habe, dass ich in die oder in die Berufsschule gehe, dann kann ich das und sollte ich das auch in dem Punkt schon äußern, dass ich meinem Arbeitgeber, meinem Auszubilder sage, ich möchte bitte in die oder die Berufsschule. Weil natürlich solche Belange wie Erreichbarkeit und kurze Wege hier wirklich ganz dringend beachtet werden sollten. Aber wie gesagt, das liegt auch sehr im Interesse des auszubildenden Betriebs selbst, dass dem auch nachgekommen wird. Es gibt hier vielleicht noch eine Ausnahme. Es gibt einzelne wenige Ausbildungsberufe, wo zentrale Berufsschulen vorgesehen sind. Aber darüber informiert man sich auch am besten dann bei der zuständigen Stelle, wie dann da wieder ist, IHK, Handwerkskammer und so weiter.
Alles klar. Ja, wichtig ist natürlich auch Urlaub, Krankheitstage, all das. Wie sieht das aus? Muss man eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen haben? Und was ist, wenn ich jetzt ganz viel krank bin? Nicht, weil ich keine Lust habe zu arbeiten, sondern weil ich wirklich krank bin. Ist das ein Grund, gefeuert zu werden?
Ja, also greifen wir vielleicht erstmal das Thema Urlaub auf, das schönere Thema.
Genau.
Da muss man eine Abstufung vornehmen. Ja, die Altersgrenzen, die sind da 16, 18, und die besagen, unter 16-Jährige in der Ausbildung haben einen Urlaubsanspruch von ganzen 30 Tagen. Über 18 muss ich mich nach dem Bundesurlaubsgesetz beurteilen lassen, beziehungsweise findet das Anwendung, und dann bin ich allen anderen üblichen Arbeitnehmern gleichgestellt. Ja, und dann habe ich den gesetzlichen Mindesturlaub, und dazwischen gibt's noch eine Regelung, also zwischen 16 und 18 Jahren ist noch mal eine Zwischenabstufung, da ich da noch mal eine Nuance zwischen habe. Ja, so viel vielleicht zum Thema Urlaub. Klar, der Urlaub ist mit dem Betrieb abzustimmen.
Klar.
Im Übrigen, und das ist wirklich ein Grundsatz, den man zwingend beachten sollte, hat der Urlaub in den Berufsschulferien zu liegen. Ja, ist natürlich auch verständlich, weil man ansonsten natürlich den ganzen Stoff, der in der Zeit dort behandelt würde, wenn man denn dann Urlaub hätte, wenn man eigentlich Unterricht hat, den komplett verpassen würde. Klar. Und das will man natürlich nicht, und das sollte man auch nicht anstreben. Und das ist definitiv nicht empfehlenswert.
Selbstverständlich.
Ja. Gut. Thema Krankheit, das unschönere Thema der beiden. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Da kann ich nichts für. Die meisten Fälle von Krankheit, die gehen mit einer Arbeitsunfähigkeit einher. Das heißt, ich bin so krank, dass ich nicht arbeiten kann und mich auch nicht ausbilden lassen kann. In den Fällen kann der Arbeitgeber natürlich nicht von mir verlangen, dass ich arbeiten komme. Wenn ich sehr viele Krankheitstage habe, dann kann das unter Umständen dazu führen, dass die Ausbildung verlängert wird. Das ist durchaus möglich und kommt auch schon mal vor, aber dafür muss ich schon mehr als eine Woche oder zwei Wochen krank sein. Das sind schon erhebliche Zeiten, die man da fehlen muss, dass sich eine Verlängerung der Ausbildung rechtfertigen ließe. Ja, und dann das noch unschönere Thema in dem Dreiklang wäre dann natürlich die Kündigung aufgrund Krankheit. Kommt natürlich super selten vor. Ja. Dafür, dass eine krankheitsbedingte Kündigung überhaupt gerechtfertigt wäre, da muss man schon wirklich sehr, sehr, sehr weit gehen. Die krankheitsbedingte Kündigung ist ein Unterfall der personenbedingten Kündigung. Und diese sieht beispielsweise vor, und das ist eigentlich so ziemlich die höchste Hürde, dass der betroffene Arbeitnehmer oder in dem Fall dann der Auszubildende in absehbarer Zeit nicht mehr arbeitsfähig beziehungsweise ausbildungsfähig ist. Ja, das ist die sogenannte negative Zukunftsprognose. oder die negative Prognose, weil nur in dem Fall, dass wirklich absehbar ist, dass der Auszubildende seinen Ausbildungszweck nicht mehr erreichen kann, beziehungsweise nicht mehr arbeiten kann, dann ist es auch nur gerechtfertigt, dass er gekündigt wird, ja, dass das Ausbildungsverhältnis aufgelöst wird. Ansonsten braucht man sich da keine Sorgen machen, nur weil man jetzt mal 2 Wochen fehlt, dass da die Kündigung drohen könnte. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Ausbilder das dann gern zum Anlass nehmen möchte, zu kündigen. Dagegen sollte man sich dann aber zwingend zu Wehr setzen. Und da helfen wir sonst natürlich auch gern. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Anders als für normale Arbeitnehmer ist bei Auszubildenden zunächst die Schlichtungsstelle anzurufen. Ja, das ist nochmal eine vorgeschaltet vor dem Arbeitsgericht. Ja, dass die Schlichtungsstelle versucht dann nochmal zu vermitteln und eine Lösung herbeizuführen. Sollte das allerdings auch keine Früchte tragen, würde man das Ganze dann vor dem Arbeitsgericht ausfechten. Aber kommt wirklich super selten vor und haben wir in der Form auch eigentlich noch nicht erlebt bei Auszubildenden.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das so bleibt.
Ja, hoffen wir.
Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen über Kündigungsgründe erzählt. Ja. Was gibt's denn noch für Kündigungsgründe, außer eben Arbeitsunfähigkeit in der Zukunft?
Genau, also greifen wir es nochmal auf. Es gibt die personenbedingte Kündigung, der Unterfall, die krankheitsbedingte Kündigung, das ist ein Unterfall davon. Neben der personenbedingten Kündigung gibt es noch die verhaltensbedingte Kündigung. Das sind beispielsweise Fälle, in denen man sich durch sein Verhalten was zu Schulden kommen lässt, dass man seine arbeitsvertraglichen Pflichten verletzt. Soll nicht vorkommen, aber beispielsweise man beleidigt seinen Chef. Das könnte dann schon mal eine verhaltensbedingte Kündigung nach sich ziehen. Und als drittes gibt es dann noch die betriebsbedingte Kündigung. Die würde der Arbeitgeber bzw. der Ausbilder dann bemühen, wenn der Ausbildungsplatz, ja, bzw. der Arbeitsplatz, das, was der Azubi im Betrieb macht, komplett entfallen ist. Ja, weil der Arbeitgeber sagt, er strukturiert jetzt um und in dem Zuge wird dieser Arbeitsplatz und damit der Ausbildungsplatz beseitigt. Wird auch super selten vorkommen. Tatsächlich wäre es wahrscheinlich eher immer so, dass nur die personenbedingte und die verhaltensbedingte Kündigung für Azubis relevant sein dürfte. Ja, also betriebsbedingte Kündigung haben wir da auch bei Auszubildenden noch nicht gesehen. Heißt aber nicht, dass das kategorisch auszuschließen wäre.
Klar. Und wie sieht's aus, wenn nicht mein Ausbildungsbetrieb, sondern ich keine Lust mehr habe? Kann ich einfach so die Ausbildung abbrechen? Wie sieht das aus? Wie ist man da vertraglich gebunden, sage ich mal?
Ja, also in der Probezeit kann man tatsächlich eigentlich so ziemlich ohne große Probleme das Ausbildungsverhältnis auch kündigen. Nach der Probezeit hat man eine gewisse Vorlaufzeit, mit der man kündigen kann. Der Arbeitgeber allerdings darf das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit nur noch aus wichtigen Gründen auflösen. Und auch an diesen wichtigen Grund sind wirklich hohe Hürden zu setzen. Das heißt, nach Ablauf der Probezeit ist der Auszubildende da in der privilegierteren Position, was das Kündigen betrifft. Heißt natürlich nicht, dass man das machen sollte. Da sollte man sich dreimal überlegen, ob man tatsächlich hier die Ausbildung abbrechen möchte.
Klar, selbstverständlich. Ja, dann schaue ich mal, was gibt's denn hier noch zu fragen? Ah, klar, Überstunden. Überstunden sind natürlich immer interessant in sowohl kleineren als auch größeren Betrieben. Wenn jetzt total viel los ist und ich muss unbedingt noch irgendwas erledigt kriegen, bevor jetzt das Wochenende anfängt, darf ich denn einfach so Überstunden machen? Ist das überhaupt erlaubt?
Ja, auch an der Stelle muss man wieder differenzieren nach dem Alter. Hier ist die Grenze 18 Jahre. Unter der Grenze von 18 Jahren findet das sogenannte Jugendarbeitsschutzgesetz Anwendung. Oberhalb der Grenze findet das Arbeitszeitschutzgesetz Anwendung, ja. Und das Jugendarbeitsschutzgesetz sagt, dass unter 18-Jährige erstmal grundsätzlich überhaupt gar keine Überstunden leisten dürfen, ja. Das ist der feste Grundsatz, nur in wirklich allergrößten Ausnahmefällen, das sind die auch insoweit als Notfall zu bezeichnen sind, darf von einem unter 18-Jährigen Auszubildenden die Ableistung einer Überstunde angefordert werden. Das kommt aber auch tatsächlich wirklich selten eher vor. Bei bei älteren, bei über 18-jährigen Auszubildenden ist es so, dass diese grundsätzlich auch Überstunden leisten dürfen. Das ist aber auch wieder gedeckelt in der Höhe pro Tag. Und zudem ist hierzu auch eine Regelung im Berufsbildungsgesetz zu finden, ebenfalls in Paragraph 17. Und da ist dann geregelt, dass dem Auszubildenden als Ausgleich für die Überstunde dann aber mehr oder weniger umgehend Freizeitausgleich zu gewähren ist. Ja. Das heißt, da können sich auch jetzt nicht massig Überstunden aufbauen, sondern diese sind dann vornehmlich durch Freizeitausgleich abzugelten.
Darf ich mir die auch auszahlen lassen oder gibt's da, sag ich mal?
Also das Berufsbildungsgesetz, da schiebt dem eher eine Riegel vor. Ich will jetzt vielleicht auch nicht ganz ausschließen, dass es ab und zu mal vorkommen sollte, aber grundsätzlich ist das definitiv nicht der Wille des Gesetzgebers, dass der Auszubildende sich hier Überstunden auszahlen lässt, weil auch über 18-jährige Auszubildende soll hier kein hoher Arbeitsaufwand abverlangt werden, weil, was steht natürlich als Gedanke dahinter, der Auszubildende nicht nur die Arbeit im Ausbildungsbetrieb hat, sondern parallel sich natürlich auch noch auf Klausurenarbeiten, Abschlussprüfungen vorbereiten muss. Ja, und dadurch würde im Endeffekt einfach das Erreichen des Ausbildungszwecks auch gefährdet, wenn er massiv Überstunden fahren würde und diese sich dann auch noch in Geld ausgleichen lässt.
Klar. Wir haben vorhin schon angesprochen gehabt, wenn man die Ausbildung abbrechen will, weil man überhaupt keine Lust mehr hat. Was ist denn, wenn ich nur auf meiner Ausbildungsstätte keine Lust mehr habe und den Beruf eigentlich total toll finde? Kann ich einfach so wechseln in eine andere?
Ja, auch das mag sicherlich vorkommen. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, die Ausbildungsstätte zu wechseln. Ja, also das kommt auch durchaus schon mal vor. Man muss natürlich die anderen Regelungen beachten, auch die, über die wir gerade gesprochen haben, mögliche Kündigungsfristen, kann ich überhaupt kündigen? Das muss hierbei natürlich beachtet werden. Vom Wechsel der Ausbildungsstätte würde ich aber auch grundsätzlich eher abraten, es sei denn, es sind natürlich Härtefälle, wo man merkt, man kommt mit den Kollegen oder dem Chef wirklich überhaupt gar nicht klar, weil häufig kann natürlich mit dem Wechsel der Ausbildungsstätte einhergehen, dass ich neue Probleme habe, weil ich mich wieder neu einfinden muss. Ich muss wieder neue Kollegen kennenlernen. Die Arbeitsabläufe vor Ort werden auch andere sein. Starte mehr oder weniger bei Null. Ja, das könnte tatsächlich passieren.
Ja, klar. Ja, jetzt sind wir auch schon bei meiner letzten Frage und da geht's auch um das Ende der Ausbildung. Gibt es irgendeinen Gesetzestext, der mir sagt, was ich am Ende meiner Ausbildung beherrschen muss? Also irgendein Standard, sage ich mal, den ich erreicht haben muss?
Ja, hier würde ich nicht aufs Gesetz verweisen, sondern eher auf den Ausbildungsvertrag. Jedem Ausbildungsvertrag liegt grundsätzlich ein sogenannter Ausbildungsrahmenplan bei. Von dem hatte ich am Eingang des Gesprächs schon mal gesprochen. Und in diesem Plan ist eigentlich relativ detailliert geregelt, wie die Ausbildung sich zu vollziehen hat und was der einzelne Auszubildende am Ende auch können muss. Was er natürlich am Ende können muss als Ausbildungsziel, das ist natürlich differenziert zu betrachten, weil sich dann natürlich erhebliche Unterschiede ergeben können. Klar. Beispielsweise vom Mechatroniker zur Rechtsanwaltsfachangestellten gibt es natürlich gravierende Unterschiede. Und deswegen ist es da auch nicht möglich, eine pauschale Antwort zu geben. Ja, aber dieser Ausbildungsrahmenplan findet da die maßgebliche Grundlage. Da sollte man definitiv mal reinschauen und gucken, insbesondere auch, ob das, was ich im Betrieb tagtäglich tue, dazu dient, meinen Ausbildungszweck zu fördern, der dort niedergelegt ist. Ja, also das ist insoweit maßgeblich.
Alles klar. Ja, das war auch meine letzte Frage. Hast du noch was hinzuzufügen, Jannik? Irgendwas, was du an unsere Zuhörer weitergeben willst?
Ja, also natürlich, wenn an irgendeiner Stelle mal der Schuh drücken sollte und man merkt vielleicht, dass man ohne anwaltliche Unterstützung nicht weiterkommt, stehen wir natürlich gerne Gewehr bei Fuß und leisten da Hilfe. Ansonsten kann man auch immer mal empfehlen, die jeweiligen Gesetze einfach mal sich selber durchzulesen, weil sich daraus tatsächlich auch schon vieles ergeben kann. Ich nenne da nochmal das Berufsbildungsgesetz oder auch das Jugendarbeitsschutzgesetz als sehr wichtige Gesetzesnormen, Gesetzeswerke. Und ja, ansonsten vielleicht noch ganz wichtig, wenn man den Ausbildungsvertrag abschließt, diesen natürlich auch vorab gründlich durchzulesen, sich auch nicht irgendeiner Weise unter Druck setzen zu lassen, sich alle Zeit der Welt nehmen. Sollte einen irgendwas stören in dem Ausbildungsvertrag, wo man sich denkt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, was da drin steht, dann hat man auch wirklich das Recht, sich vor Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages mal rückzuversichern. Ja, also da muss keiner denken, dass der auszubildende Betrieb sich vor den Kopf gestoßen fühlt, nur weil ich sage, ich brauche hier jetzt mal noch 2-3 Tage Bedenkzeit, weil ich mich da noch rückversichern möchte, auf welche Weise auch immer. Ja, ja. Das ist sicherlich noch ein vernünftiger Hinweis.
Ja, super. Das waren ja jetzt schon eine ganze Menge Infos zum Thema Ausbildung, was für Rechte und Pflichten man hat. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Beruf, für den man studieren muss, und zwar eine ganze Weile, nämlich der Beruf des Rechtsanwalts. Du bist ja selber Rechtsanwalt. Du hast auch gerade schon ein bisschen berichtet, wo du so warst bisher, was du so gemacht hast. Vielleicht mal als erstes grundlegend. Was sind denn deiner Meinung nach so grundsätzliche Voraussetzungen, Eigenschaften, die man in dem Beruf mitbringen sollte?
Also für den Beruf des Rechtsanwalts selbst, wenn man wirklich jetzt von der Schule kommt und das ein Abitur gemacht hat, dann braucht man, glaube ich, da erstmal wenig Eigenschaften. Ja, also ich glaube, dass man schwer sagen kann, man braucht die oder die Eigenschaft, damit man dann später ein guter Rechtsanwalt wird. Das erlernt man viel mehr, ja, auf dem Weg dorthin. Was man dann aber auf dem Weg dorthin erlernt und was auf jeden Fall nicht schadet, wenn man das vorher schon hat, ist ein strukturiertes und systematisches Denken. Ja, also man denkt mehr oder weniger in Schachteln, in Boxen, in einem System, versucht Unwichtiges auszublenden, sich auf das Wichtige in dem Moment zu fokussieren. Für das Studium selbst braucht man schon ein gewisses Maß an Disziplin. Das braucht man in jedem Studium. Ja. Aber vielleicht in dem rechtsanwaltschaftlichen Studium nochmal ein Tick mehr, wie vielleicht dann auch in Medizin oder anderen naturwissenschaftlichen Studienfächern, wo man dann nun mal auch viel mit der Lektüre von Unterlagen beschäftigt ist, ja, und gerade dann natürlich im rechtlichen Bereich mit Gesetzestexten.
Ja, man hört ja richtig viel über das Studium, dass das total schwierig ist und auch manchmal ein bisschen trocken. Würdest du dem zustimmen?
Ja, das ist natürlich so ein Klischee, mit dem sich die Juristen auseinandersetzen müssen und dass man natürlich auch vielfach gehört hat, dass auch ich selbst natürlich vielfach gehört habe. Ich finde es überhaupt nicht trocken, ganz im Gegenteil, ich finde es sehr spannend, aber das ist auch einfach mal so eine Typfrage. Ich hätte jetzt kein naturwissenschaftliches Studium beginnen können, weil das nichts für mich gewesen wäre. Ja. Da hätte ich eher gesagt, das ist für mich in Anführungszeichen trocken, weil es mich nicht so sehr interessiert. Ja. Wer aber gern mit Worten umgeht, Sprache mag und sich dafür interessiert, ja, den kann man ein rechtswissenschaftliches Studium nur ans Herzen legen.
Ja, du hörst dich ja richtig leidenschaftlich an, aber ich denke mal, das ist auch gut, wenn man so eine Leidenschaft hat, oder? Du sagst ja gerade schon, sonst wird's wahrscheinlich schwierig.
Ja, es ist, wie du schon anfangs sagtest, ein doch etwas längerer Weg über das Studium und die beiden Staatsexamen dann hin zum fertigen Anwalt irgendwann einmal oder vielleicht dann auch Richter oder Staatsanwalt. Vor dem Hintergrund braucht man da schon ein bisschen Enthusiasmus, sonst wird es schwierig und sonst wird es für einen auch wirklich selber dann vielleicht ein bisschen leidvoll, da durchzugehen. Also ein bisschen Spaß sollte man schon haben, aber ich glaube nicht, dass man von Beginn an weiß, das und das möchte ich auf jeden Fall machen, sondern man muss einfach mal antesten, gefällt mir das, kann ich mir das vorstellen, und dann braucht man aber auch einen langen Atem.
Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade den Weg schon so ein bisschen angeschnitten, den man gehen muss. Man studiert natürlich eine ganze Weile, dann kommt ja auch noch das Referendariat dazu, die Staatsexamen. Erläuter uns doch mal so ein bisschen den ganzen Weg, den man da so durchschreiten muss.
Ja, gerne. Studium sieht wie folgt aus. Regelstudienzeit sind 9 Semester, also knapp 4,5 Jahre sind das dann effektiv. Gibt natürlich Studenten, die schaffen es noch schneller, manche aber auch, die dann noch deutlich länger brauchen. Im Anschluss an das Studium kann man dann das erste Staatsexamen machen. Das ist dann nicht mehr in der Uni selbst, sondern an einem Gericht. Das ist je nachdem, wo man gerade sitzt, ein Oberlandesgericht. Das war bei mir zunächst das Oberlandesgericht Köln. Da ist man dann vor Ort, schreibt 6 Klausuren. Puh. Und ja, am Ende, wenn man denn dann den schriftlichen Teil bestanden hat, folgt eine mündliche Prüfung. Die geht dann auch an einem Tag über mehrere Stunden. Da gibt's 3 Prüfer. Und ja, da wird man dann so ein bisschen gegrillt.
Ja, das hört sich so an, ja.
Aber in der mündlichen Prüfung, das ist mehr oder weniger nur noch pro forma, ja. Mhm. Da fällt man dann nicht mehr durch. Es ist nochmal eine emotionale Belastung, aber darüber hinaus, da fällt grundsätzlich eigentlich keiner mehr durch. Ist auch schon vorgekommen, aber grundsätzlich nicht. Ja, und im Anschluss an das erste Staatsexamen kommt dann das Referendariat, was auch die Lehrer kennen.
Genau.
Das dauert dann auch nochmal knapp 2 Jahre. Dadurch läuft man verschiedene Stationen beim ordentlichen Gericht, also Zivilgericht, bei der Staatsanwaltschaft, bei der Verwaltung und am Ende nochmal beim Rechtsanwalt. Und darüber hinaus kann man auch links und rechts immer noch so ein bisschen gucken, dass man zu rechtlichen Instituten kommt und da dann tätig ist für eine Zeit. Und parallel dazu wird man dann eben an einem Landgericht ausgebildet. Da hat man dann verschiedene Dozenten, die sind meistens auch noch ein bisschen jünger, haben dann natürlich auch noch so ein bisschen den besseren Zugang zu den Referendaren.
Ja.
Und da sitzt man dann wieder wie früher in der Schule mit einer Gruppe von 20 bis 25 Leuten und wird da ausgebildet. Ja, und wenn man dann das zweite Staatsexamen geschrieben hat, das sind dann nochmal 9 Klausuren. Dann hat man es geschafft.
Ja, das ist ein ganz schön langer Weg. Und wie fandest du persönlich das? War es emotional, sage ich mal, anstrengend? Hast du viele Stunden mit Lernen verbracht? Hattest du überhaupt noch Freizeit in dieser...
Ja, also da... Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Ela. Nein, also ich glaube, da muss ich niemand Angst machen.
Mhm.
Ja, also dass man jetzt tatsächlich dann im Studium nur noch sitzt und lernt, das ist grundsätzlich erstmal nicht so. Da mag es vielleicht auch Typen geben, die das, um die Nerven zu beruhigen, tun.
Ja.
Aber ich denke nicht, dass das erforderlich ist. Aber vielleicht auch wieder so ein bisschen typenabhängig.
Ja.
Dann später für die Staatsexamen, da muss man tatsächlich ein bisschen mehr lernen. Das heißt, da steigert sich das Pensum so ein bisschen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man keine Zeit mehr für Freunde, Sport oder Freizeitaktivitäten hätte, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe auch noch mein ganz normales Leben gelebt.
Ja.
Also da braucht sich jetzt niemand Angst vormachen.
Ja, da sind wir jetzt sicher, haben wir bestimmt ein paar von unseren Zuhörern beruhigen können. Du bist ja jetzt in der Kanzlei Althoff und ihr seid ja auf Arbeitsrecht spezialisiert. Hat das einen bestimmten Grund? Fandest du Arbeitsrecht besonders interessant oder hat sich das so ergeben?
Ich war die ersten 2 Jahre meiner Tätigkeit als Anwalt in der Wirtschaftskanzlei tätig. Das war dann in einem größeren Umfeld. Da hat man natürlich dann auch andere Themen behandelt. Auch das Thema Arbeitsrecht. Da war man aber zumeist dann auf der anderen Seite, auf der Arbeitgeberseite. Mhm. Heutzutage, Kanzlei Althoff Arbeitsrecht, vertritt da eher die Arbeitnehmer, Beschäftigten und auch Betriebsräte.
Mhm.
Mich hat das Thema Arbeitsrecht einfach immer sehr, sehr angesprochen, weil ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie wichtig das für einen ist. Jeder Arbeitnehmer verdient mit seiner Arbeit, wo dann auch der Auszubildende ja hinkommt und das vielleicht auch während seiner Ausbildung schon tut, seinen Lebensunterhalt.
Klar.
Das heißt, ohne diesen Lebensunterhalt kann ich selber nicht so leben, wie ich es möchte, sondern muss gegebenenfalls auf staatliche Unterstützung zurückgreifen. So, und derjenige, der da Unterstützung braucht, der ist wirklich in einer brenzligen Situation, weil wenn ihm nicht geholfen wird, er unter Umständen sein Lebenseinkommen verliert, zumindest vorübergehend. Ich will jetzt gar nicht zu pathetisch klingen. Ja, aber das sind einfach Situationen, wo den Leuten, glaube ich, wirklich ja, wo sie wirklich in einer brenzligen Situation sind und ihnen sehr geholfen werden muss.
Ja.
Und darüber hinaus finde ich es auch einfach ein super spannendes Rechtsgebiet. Mhm. Es gibt auch Rechtsgebiete, die mir eher nicht so zusagen.
Was wäre das so?
Ja, beispielsweise, was mir eigentlich nie so gut gefallen hat, war das öffentliche Recht, mhm, beispielsweise das Recht, wie Kommunen arbeiten, mhm, was die Städte dürfen, mhm, was passiert, wenn die Kommune ein Auto abschleppt und so weiter. Ja, das waren so Sachen, die mir nicht so gefallen hat. Mhm. Da war das Zivilrecht und da das Arbeitsrecht doch schon wirklich sehr viel interessanter. Das ist ein sehr interessantes Aufgabengebiet.
Ja, dann habe ich noch ein paar Fragen wirklich zum Anwaltsdasein, sage ich mal. Und zwar vielleicht, gibt es was dich überrascht hat, als du mit dem Beruf begonnen hast, wo du dachtest, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet?
Ja, sicherlich. Also ich glaube, das ist wie in jeder Situation, der man das erste Mal begegnet. Da waren viele Momente, wo ich auch gemerkt habe, dass ich jetzt wirklich da der Verantwortungsträger bin, dass ich derjenige bin, der, wenn da schief gehen sollte, dafür haftbar gemacht wird. Und das ist natürlich auch eine ganz neue Erfahrung. Vorher in der Ausbildung hat man immer nur zugearbeitet. Ja, man hat Aufgaben für andere Leute erledigt. Wenn man jetzt aber auf einmal selber Mandate hat und die bearbeitet, dann ist das doch schon ein anderer Druck. Aber auch mit dem lernt man zu leben und man gewöhnt sich sehr schnell dran.
Ja.
Ja, man gewöhnt sich wirklich sehr schnell dran, mit dieser Verantwortung auch umzugehen. Und darüber hinaus gibt es eigentlich wenig.
Ja, das ist ja mit Sicherheit auch schon genug, wenn man sich damit erstmal zurechtfinden muss mit so viel Verantwortung. Ja, dann fände ich noch interessant, wie ist es denn, wenn man ein neues Mandat kriegt und dann merkt man ja, okay, das kann ich so nicht annehmen, das will ich nicht annehmen vielleicht, weil, weil das mit meinen Werten nicht entspricht oder, keine Ahnung, aus verschiedenen Gründen. Darf man Mandanten auch ablehnen? Also darf ich das einfach so?
Interessante Frage. Also der Grundsatz ist natürlich erstmal, ich bin als Anwalt nicht verpflichtet, irgendwelche Mandate anzunehmen. Es gibt Ausnahmen. Ja, eine große Ausnahme ist die Beratungshilfe. Es gibt Personen, die sich die Kosten der anwaltlichen Tätigkeit wirtschaftlich nicht leisten können und die dann die Möglichkeit haben, sich beim zuständigen Amtsgericht einen sogenannten Beratungshilfeschein zu holen. Da müssen die dann darlegen, aus welchen Gründen sie die Kosten für die anwaltliche Beratung nicht tragen können. Und dann wird denen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, ein Beratungshilfeschein ausgestellt. Und mit diesem Schein können dann diese Personen zu uns kommen und die beraten wir. Und diese Beratung dürfen wir auch nicht ohne weiteres ablehnen. Das ist tatsächlich so. Das ist einfach so ein Ausdruck der sozialen Gerechtigkeit, dass auch diesen Leuten geholfen wird, weil es ist tatsächlich so, mit diesen Mandaten können wir per Gesetz nicht so viel abrechnen. Ah. Ja, und es ist natürlich klar, wenn es dann nicht eine gewisse Verpflichtung gäbe, dass man diese Mandate annimmt, dann wäre es im Umkehrschluss auch so, dass unter Umständen es da Kanzleien gäbe, die sich diesen Leuten nicht annimmt. Mhm. Ja, und das wäre unter sozialen Gesichtspunkten natürlich verheerend. Klar. Ja, weil Leute, die wirtschaftlich vielleicht nicht so gut aufgestellt sind, mit denselben Problemen konfrontiert werden, die auch alle anderen Personen betreffen. Ja, und deswegen halten wir es auch wirklich für sehr wichtig, den Personen auch zu helfen.
Klar. Und wenn man sich so einen Beratungshilfeschein holt, ist man komplett, weiß ich nicht, bedient oder gibt es da auch einen Eigenanteil, den
ja, da gibt's einen Eigenanteil, der ist aber wirklich gering. Das sind derzeit 15 Euro.
Oh, ja.
Also es ist sehr überschaubar. Ja,
ja.
Deswegen. Ja, und über den Beratungshilfeschein hinaus können wir natürlich Mandate grundsätzlich ablehnen. Gerade, du hast es angesprochen, wenn wir vielleicht von dem nicht so überzeugt sind, was der Mandant von uns möchte. Aber es kann auch sich beispielsweise im Laufe des Mandats mal herausstellen, dass es zwischen Arbeit, zwischen Mandant und uns nicht so ganz funktioniert. Das kommt ich habe es bisher noch nicht erlebt, aber es kann durchaus passieren. Und dann kann ein Mandat auch gekündigt werden. Das können wir tun, das kann aber auch der Mandant selbst tun. Kommt aber wirklich eher selten vor.
Ja.
Ich glaube eher, der Fall, an den du gerade so ein bisschen gedacht hast, ist das strafrechtliche Mandat, das Verteidigen des Vergewaltigers im Prozess.
Das ist ja, hat sich ja wie der größte Albtraum an. Würde ich nicht machen wollen.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Als Anwalt entspricht es einfach dem Berufsethos, dass man sämtliche Personen erst einmal grundsätzlich vertreten soll, weil gerade im Strafrecht, ich weiß nicht, dieser Spruch ist, glaube ich, fast allgemein bekannt, im Zweifel für den Angeklagten, dass bis die Schuld des Angeklagten nicht bewiesen ist, dieser immer noch als unschuldig gilt. Mhm. Ja. Und das kann sein, dass in der breiten Bevölkerung alle schon sagen, derjenige, der ist auf jeden Fall schuld, weil das vielleicht auch von den Medien noch so ein bisschen forciert wird, er es aber vielleicht gar nicht ist. Und dann wäre es natürlich verheerend, wenn sämtliche Anwälte sagen, nee, ich unterstütze den nicht, ich helfe dem nicht, ne, weil hier eh schon eine Vorverurteilung stattgefunden hat. Vor dem Hintergrund, auch wenn es vielleicht aus den moralischen Überzeugung nicht immer so hundertprozentig zutrifft, muss auch definitiv da geholfen werden. Ja, das macht auch einen Rechtsstaat aus.
Ja, klar. Jeder muss die Möglichkeit haben. Ja, man sieht ja immer viel im Fernsehen und im Kino diese großen Gerichtsverhandlungen, die dann ganz wichtig sind, auf die man sich tagelang vorbereitet. Ist das denn, gibt sowas auch in der Realität? Strebt ihr zum Beispiel bei vielen Fällen eher an, okay, ich will das jetzt vor Gericht geregelt haben, da habe ich bessere Chancen? Oder versucht man eher, Sachen außergerichtlich zu klären?
Nein, also der Grundsatz ist, und da sollte auch jeder Anwalt bestrebt sein, Angelegenheiten außergerichtlich zu lösen. Das hat auch einfach schon Kostengesichtspunkte. Immer dann, wenn ich das Gericht anrufe, will das Gericht Geld haben. Der Anwalt will auch mehr Geld haben, der Anwalt auf der Gegenseite, der will auch mehr Geld haben. Und allein schon vor dem Hintergrund sagt man, wir versuchen das außergerichtlich zu lösen. Und das Gericht ist ja auch eine begrenzte Ressource. Wenn jetzt jeder Anwalt sofort immer alles vors Gericht treiben würde, dann
würde man nicht mehr hinterherkommen.
Genau, das könnte dann sein, dass man irgendwann die ganzen Gerichte damit überfrachtet. Deswegen gibt es aber auch gewisse Regelungen, auch in der Anwaltsvergütung, die dazu anreizen, dass man eben das Gericht nicht anruft, sondern Sachen außergerichtlich regelt. Ausnahme, weil wir im Arbeitsrecht sind, wo man das nicht machen kann, ist die Kündigungsschutzklage. Ja, die Kündigungsschutzklage, die muss binnen einer Frist von 3 Wochen beim Arbeitsgericht eingehen, nach Zugang der Kündigung. Tut sie das nicht, kann man sich gegen die Kündigung grundsätzlich erst einmal nicht mehr wehren. Und vor dem Hintergrund muss man da sofort immer das Gericht anrufen. Ja, das ist da so eine klassische Ausnahme, wo man auf jeden Fall, und das vielleicht auch nochmal als kleiner Hinweis an die Zuhörer, in jedem Fall schnell reagieren muss und da einen Anwalt konsultiert, der dann das Gericht anruft.
Ja, dann sind wir tatsächlich bei meiner letzten Frage angelangt. Und zwar, was war so in deiner beruflichen Laufzeit bisher das Spannendste, was du erlebt hast? Der spannendste Fall, das spannendste Mandat, vielleicht mal so kurz geschildert.
Ja, ich überlege gerade, ob da was wirklich raussticht.
Alles spannend gewesen?
Ja, definitiv alles spannend gewesen. Es gibt natürlich Mandate, die man lieber macht als die anderen, klar, weil sie eben vielleicht auch spannender sind oder nicht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ob ein Mandat spannend ist oder nicht, ergibt sich nicht über den Streitwert, sondern das ergibt sich, da kann ich auf jeden Fall für mich sprechen, über das Wesen des Mandats. Ne? Was mache ich da gerade? Spannend sind wirklich immer Kündigungsschutzprozesse, weil das zum einen immer in einem Gerichtsverfahren mündet. Das hört sich auch immer so hochtrabend an. Das ist aber alles wirklich sehr unspektakulär dann in so einem Gerichtstermin, weil auch jeder Fall anders gelagert ist. Man kann wirklich sagen, jeder Kündigungsschutzprozess ist anders als der nächste. Da ist wirklich keiner wie der andere. Ja, ansonsten natürlich die Betriebsräteberatung, die wir machen, die hat natürlich eine andere Dimension. Da verhandelt man dann auch mal für Betriebsräte, die wiederum für mehrere Arbeitnehmer stehen. Das kann dann auch mal in die Zahl über 200 gehen. Und da wird man sich dann natürlich auch einer ganz anderen Verantwortung bewusst, die man in dem Moment trägt. Aber ich könnte nicht mal sagen, ob das tatsächlich interessanter ist, weil wirklich wichtig ist tatsächlich jedes Mandat.
Klar.
Ja, und man weiß für jeden Menschen, was daran hängt, dass dieses Mandat gut bearbeitet wird. Mhm. Ja, und insoweit ist auch wirklich jedes Mandat interessant.
Ja, wow. Jetzt haben wir ganz schön viele Infos bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Yannick. Das war super interessant. Hast du noch was du unseren Hörern auf den Weg geben möchtest, bevor wir uns verabschieden?
Ja, erstmal möchte ich mich auch bei dir, liebe Ela, für deine Zeit ganz herzlich bedanken. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn ihr nochmal Bedarf habt, meldet euch gerne.
Auf jeden Fall. Sehr gerne.
Ja, was ich euren Hörern sonst gern sagen möchte, vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache. wenn wir irgendwie helfen können, meldet euch gerne bei uns. Wir sind gerne für euch da und klären Angelegenheiten für euch ab. Und ja, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen mal.
Ja, bestimmt. Dann vielen Dank, Yannick, und danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal bei gedin.de. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne besuchen. Und zwar auf einen Augenblick, zum Beispiel auf Instagram unter gedin_ausbildung. Oder ihr könnt uns Fragen schicken an fragen@gedin.de. Ihr könnt natürlich auch unsere Website gedin.de besuchen und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.